war vermutlich eine dumme Idee, an seinem Abschiedssabbat auch noch eine Predigt zu halten. Also ich habe es bis zu dem Bonhoeffer-Zitat geschafft. Dann habe ich einmal geschluckt und die Tränen abgewischt und dann kam die Kindersabbatschule. Herzlichen Dank für diesen Moment auch der gefühlten Trauer. Danke für eure Wertschätzung. Und ich glaube, damit belasse ich, sonst komme ich nicht mehr zum Predigen heute wahrscheinlich. Aber ich danke euch dafür, dass ihr mir diese Wertschätzung erweist, auch schon erwiesen habt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, ach, 4 Jahre, die waren jetzt ganz schön hart und jetzt am letzten Sabbat packt ihr alles aus. Gar nicht. Auch wenn es ein bisschen den Anschein macht, dass ihr euch heute so richtig ins Zeug gelegt habt, um eure Wertschätzung auszudrücken, so kann ich doch sagen, und so meinte ich das ja auch in Bezug auf meine Predigten, dass ich schon den Eindruck habe, dass wir diese 4 Jahre gut miteinander verbracht haben. Wir haben also nicht 3,5 gewartet und dann irgendwie alles ausgepackt, schnell, damit es irgendwie noch ankommt, sondern ich habe schon den Eindruck, dass in diesen 4 Jahren viel gesprochen worden ist von meiner Seite, das muss ich schon gestehen, aber ich glaube auch viel erlebt worden ist, viel angekommen ist, viel Resonanz auch da war, und dafür auch herzlichen Dank, dass ihr das heute nochmal so auf den Punkt bringt und nochmal ganz bewusst das auch erleben lasst. Ich habe heute für euch eine Predigt mitgebracht. Wir sind ja in dieser Serie Jesus im Alltag, Begebenheiten aus dem Lukas-Evangelium, und ich habe mir heute eine ausgesucht und muss gestehen, dass ich bis zuletzt nicht so ganz sicher war, ob es eine Alltagspredigt wird. Sie hat schon mit dem Alltag zu tun, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist auch Sabbat-Alltag ein Stück weit, bis zu einem gewissen Grad zumindest. Aber wir lassen uns überraschen, mich eingeschlossen. Die vergangenen schönen Sonnentage, ich weiß nicht, wie es euch ging, sie ließen mich so ein bisschen vergessen, wie grau und wie kalt der Winter tatsächlich war. Also kalt nicht im Sinne von minus 20 Grad und so, das hatten wir ja gar nicht so wirklich, aber schon grau und kalt und leer. Und ich merke, dass ich das im Winter besonders spüre. Ich habe dieses Jahr versucht, dem ein bisschen entgegenzuwirken mit Vitamin D und was es nicht so alles gibt. Und ich finde, es hat schon ein bisschen geholfen, aber als die vergangenen Tage so das Sonnenlicht zurückgekehrt ist, so will ich das fast sagen, da habe ich den Winter vergessen. 3 Tage am Stück Sonne, wie herrlich war das. Das Sonnenlicht zu tanken und die Wärme auf der Haut zu spüren. Und ich habe so den Eindruck, dass der Sabbat manches Mal so einen ganz ähnlichen Effekt hat. Ganz bewusst klammern wir die Sorgen, den Schmerz, die Kälte, die Ratlosigkeit und die damit verbundene Dunkelheit, die wird ausgeklammert. Doch ich erlebe, dass er mit all seinen Programmen und Verpflichtungen ganz oft auf der anderen Seite auch zur Last wird. Der Sabbat, so eine Institution, können wir schon fast sagen, für uns halt als Adventisten. Etwas, das immer wiederkehrt, immer wieder kommt und eben auf der einen Seite so ein Abklingen des Schmerzes, so ein Ausklammern des Schmerzes des Alltags auch sein soll, auf der anderen Seite aber etwas, das so ganz schwer auch wiegt, weil da zu tun ist, zu machen ist, weil da so vieles passiert, und so wird die ursprünglich empfundene wohlwollende Unterbrechung des Alltags doch so manches Mal, so empfinde ich das, zu einer Störung, zu einer Zwangspause. Das, was vielleicht nicht geschafft worden ist, kann nicht fertig gemacht werden. Man möchte es ruhen lassen, aber irgendwie will man es auch fertig kriegen. Schon im Alten Testament begegnet uns das. Eine Episode aus dem Buch Nehemia, sie schildert das ganz eindrücklich. Und ich fühle mich dabei auch ein bisschen ertappt, weil ich denke daran, wie der Sabbat auch in meinem und in unserem Alltag so manches Mal zu einer Erweiterung verkommt. Einer Erweiterung für all das, was unter der Woche eben nicht geschafft worden ist. Nehemia 13, und dort würde ich gerne mit euch lesen, dürft ihr gerne mit mir einsteigen. Das ist so das Vorgerüst für die Predigt. Ich habe ja gesagt, es geht aus Lukas, aber ich möchte mit dieser Passage hier einsteigen. Nehemia, und dort im Kapitel 13, die Verse 15 bis 19. Und dort heißt es: Zu jener Zeit sah ich, Nehemia ist derjenige, der das hier sieht, dass etliche in Juda am Sabbat die Kelter traten und Gaben einbrachten und Esel beluden, auch Wein, Trauben, Feigen und allerlei Lasten aufluden und dies am Sabbat nach Jerusalem brachten. Da verwarnte ich sie an dem Tag, da sie die Lebensmittel verkauften. Es wohnten auch Türer in der Stadt, die brachten Fische und allerlei Ware und verkauften sie am Sabbat den Kindern Judas und in Jerusalem. Da stritt ich mit den Vornehmsten von Juda und sprach zu ihnen, was ist das für eine schlimme Sache, die ihr tut, dass ihr den Sabbat entheiligt. Den Sabbat entheiligen. Ich glaube, das ist für uns vor allem, hat das so eine gesetzliche Dimension. Wir sind schon ganz schön gesetzlich, würde ich mal so in den Raum werfen. Und ich klammer mich da gar nicht aus. Ich nehme mich da mit rein. Ich bin durchaus jemand, der, und das wisst ihr vermutlich, ihr kennt mich jetzt schon 4 Jahre, ich nehme es schon genau. Dinge sind mir auch wichtig. Ich glaube, wir sind gesetzlich. So gesetzlich, dass wir so manches Mal, glaube ich, das Gesetz selbst zum Maßstab nehmen, zum Maßstab machen und vergessen, welchen Zweck das Gesetz eigentlich erfüllt. Denn der Zweck des Sabbats besteht doch nicht im Halten des Sabbats, oder? Aber so manches Mal habe ich den Eindruck, dass wir genau das tun. Wir kommen, um den Sabbat zu halten, weil der Sabbat gehalten werden muss. Und das ist meine erste Botschaft für heute. Und ich hoffe, sie ist nicht neu. Ja, ich habe sie an anderer Stelle auch schon mal betont, aber das möchte ich uns heute mitgeben. Der Sabbat ist nicht Zweck, sondern Maßnahme. Gott hat den Sabbat eingerichtet als eine Maßnahme für uns. Der Sabbat selber ist nicht der Zweck. Es geht nicht darum zu sagen, ja, ich erfülle den Zweck, indem ich den Sabbat halte. Sabbat ist nicht Zweck, sondern Maßnahme. Durch das Halten des Sabbats und die Unterscheidung vom gewöhnlichen Alltag, glaube ich, schaffen wir eine Balance zwischen Alltag, zwischen dem Profanen, dem Alltäglichen und dem Besonderen, dem Feiertag. Wir schaffen eine Balance zwischen der Anstrengung und der Entspannung, zwischen der Distanz und der Gottesnähe. Und immer wieder stritt Jesus über den Sabbat und kämpfte für eine positive und für eine richtige Haltung ihm gegenüber. So sagt er zum Beispiel Markus 2, Vers 27 und 28. Der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbat willen. Also ist der Sohn des Menschen Herr auch über den Sabbat. Und ich bin erneut erstaunt, wie balanciert diese Aussage oder eigentlich diese beiden Aussagen sind, die Jesus an dieser Stelle bringt. Und ich merke auch in meiner eigenen Theologie, dass ich ganz häufig an dieser ersten Aussage hängen bleibe. Ja, der Sabbat ist ja für mich geschaffen. Deswegen kann ich tun, was ich will. Aber es sind zwei Aussagen. Erstens, Gott hat den Sabbat für mich eingesetzt. Nummer 1. Gott hat den Sabbat für den Menschen eingesetzt, für ihn gemacht, dass er dem Menschen dient. Aber die zweite Aussage, und über die sprechen wir, glaube ich, selten, oder ich zumindest, Jesus ist mein Herr des Sabbats. Jesus ist mein Herr. Er ist Herr des Sabbats und macht damit deutlich, dass er die zentrale Einrichtung ist, dass es um ihn geht, der Blick auf ihn gerichtet ist. Jesus steht über dem Sabbat. Ich stelle mir das so vor wie eine Lampe, die einen Tisch beleuchtet. Der Sabbat ist im Lichte Jesu zu betrachten. Indem ich den Sabbat halte, mache ich deutlich, dass Jesus mein Herr ist. Es ist die Möglichkeit der Begegnung mit ihm. Es ist wie ein Feiertag, der den Namen Jesus trägt. Haben wir so einen Feiertag? Allerheiligen haben wir, ne? Ne, wir eigentlich nicht, aber sowas feiern wir. Aber ein Feiertag mit dem Namen Jesus. Jesus ist Herr über den Sabbat. Und ein dritter Punkt, der hier nicht direkt mit der Thematik zu tun hat, aber umso wichtiger für den Gesamtkontext unseres Glaubens ist, Vater und Sohn, Gott und Jesus, Christus wirken beide für den Menschen. Ich kann das nicht ausklammern, denn diese beiden Dinge werden hier erwähnt. Ja, Gott ist derjenige, der in seiner Schöpfung den Sabbat angelegt hat für uns. Und Jesus ist der Herr des Sabbats, der Verwalter des Sabbats, weiß ich nicht, wie wir das ausdrücken sollen, aber beide wirken miteinander für den Menschen. Da gibt es kein, ja Gott, der das nicht tut und Jesus, der es tut, da gibt es keinen Guten und keinen Bösen, sondern beide wirken zusammen. Und diese Einrichtung des Sabbats ist für uns, beide sind für uns, beide sind für dich und das seit Anbeginn der Zeit. Es ist ihr Anliegen, dich zu retten. Jesus tut am Sabbat, wenn wir das im Detail betrachten, genau zwei Dinge. Er lehrt und er heilt. Und ich stelle mir die Frage, ob sich das nicht bedingt. Ja, mehr noch glaube ich, dass der Sabbat für uns genau diese beiden Elemente bereithalten sollte. Unterrichtet zu werden, Impulse zu bekommen, in die Reflexion, in den Austausch zu kommen. Aber, und vielleicht beginnt hier in dieser Predigt der Reflexionsprozess auch für meine vergangenen 4 Jahre, nicht nur zu predigen, nicht nur zu sprechen, sondern auch zu heilen. Ich glaube, der Sabbat ist eben beides in Jesu Theologie und Alltag. Er ist die Lehre. Immer wieder wird das erwähnt, auch in der Geschichte, zu der wir gleich kommen. Jesus, der am Sabbat lehrt. Aber es ist kein Sabbat, wenn Jesus nicht auch heilen würde. Und so möchte ich mit euch eintauchen, genau da hinein, in Lukas 13. In diese Begebenheit im Lukas-Evangelium, um genau diese Aspekte zu beleuchten. Lukas 13 und dort ab Vers 10. Lukas 13 ab Vers 10 und dort heißt es von Jesus, er lehrte aber in der Synagoge am Sabbat. Und siehe, da war eine Frau, die seit 18 Jahren einen Geist der Krankheit hatte und sie war verkrümmt und konnte sich gar nicht aufrichten. Wir wissen nichts über diesen gebückten Rücken der Frau. Ist Geist der Krankheit, klingt für mich ganz stark nach Datenschutzverordnung. Wir wissen es nicht genau, vielleicht dürfen wir es auch nicht wissen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich habe manchmal Rückenschmerzen und 3 Tage reichen aus, damit ich kein Licht mehr sehe. Aber 18 Jahre, es ist ganz egal, was sie hat. 18 Jahre an gebücktem Rücken zu leiden. Ich bin ehrlich mit euch, ich glaube, ich würde am Sabbat nicht mehr kommen. Den Stress würde ich mir nicht antun. Also vermutlich hätte ich auf meinem Sitz hier so ein Kissen, so einen Keil liegen. Vermutlich. Und eine ganze Tasche voll mit Cremes und was man auch immer da tun kann. Aber ich weiß nicht, ob ich nach 18 Jahren morgens hier aufstehen würde, um hier in den Gottesdienst zu kommen. Und es ist nichts gegen euch. Einfach 18 Jahre mit gebücktem Rücken. Ach, nee, wie gesagt, das spüre ich nach 3 Tagen schon. Welche Last hat diese Frau erdrückt? Welcher Schicksalsschlag hat sie gebückt gehen lassen durch das Leben? Wir wissen, wie lähmend Rückenschmerzen sein können und auch wie sehr unsere Haltung unser Denken beeinflusst. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man mal Rückenschmerzen hat, dann man kann kaum aufgucken. Man ist so in der Schonhaltung, dass man ist so beschäftigt damit, den Schmerz zu verhindern, dass man kaum den Horizont sieht. Kaum das Licht sehen kann, weil man immer diese gebückte Haltung hat und kaum hochkommt. In der Vorbereitung auf diese Predigt hatte ich Rückenschmerzen in der vergangenen Woche. 2 Mal. Also ich weiß, wovon ich rede. Mit den 18 kann ich nicht mithalten, aber es hat gereicht. Welche Last hat diese Frau erdrückt über die Jahre? Wir wissen nicht, ob die Rückenschmerzen als erstes da waren oder ob sie vielleicht ausgelöst waren durch eine andere Last, durch einen anderen Schmerz, den sie zu tragen hatte. Und so möchte ich dir heute diese Frage stellen. Es ist auch keine neue Frage für dich. Ich glaube, auch das ist ein Muster, das sich durchzieht durch meine 4 Jahre neben den Verkleidungen in der Predigt. Ja. Die Frage an dich ganz persönlich. Welche Last drückt auf dein Herz? Welche Last drückt auf deinen Rücken und lässt dich gebückt gehen, ob schon tatsächlich oder noch im Geiste, innerlich. Was erdrückt dich? Welche Sorge lässt dein Herz gebückt und deine Augen ohne Blick auf den Horizont sein? Ich glaube, das ist die Frage, das sind die Fragen, die diese Geschichte stellt. Und ich wünsche mir, dass es auch Fragen sind, die mit mir in Verbindung stehen. Gott, zu dir rufe ich am Morgen. Hilf mir beten und meine Gedanken sammeln. Ich kann es nicht allein. In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den rechten Weg für mich. Als nun Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr: Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Vater im Himmel, Lob und Dank sei dir für die Ruhe der Nacht. Lob und Dank sei dir für den neuen Tag. Lob und Dank sei dir für alle deine Güte und Treue in meinem vergangenen Leben. Du hast mir viel Gutes erwiesen. Lass mich nun auch das Schwere aus deiner Hand hinnehmen. Du wirst mir nicht mehr auferlegen, als ich tragen kann. Du lässt deinen Kindern alle Dinge zum Besten dienen. Was für ein wunderschönes Gebet von keinem anderen als von Dietrich Bonhoeffer. In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht, sagte er. Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und er legte ihr die Hände auf und sie wurde sogleich wieder gerade und pries Gott. Ist dir schon mal aufgefallen in dieser Geschichte, dass die Frau Jesus mit geradem Rücken preist, anbetet? Ich meine, eigentlich ist die Anbetungsform, vor allem im biblischen Kontext, ja ganz häufig das auf die Knie, das Beugen, das nach unten, das Huldigen. Und auch wir tun das. Wir beugen den Kopf im Gebet, wir neigen den Kopf, wir machen uns klein. Aber in dieser Geschichte richtet Jesus die Frau auf. Er macht ihr den Rücken gerade und sie preist Gott. Wie oft ist Anbetung gebückt und klein, und vielleicht haben wir manches Mal sogar den Eindruck, ja, Gott wünscht sich nichts anderes als das Huldigen und das Kleinmachen vor einem ganz Großen. Aber hier ist Jesus selber dafür verantwortlich, dass die Frau es mit geradem Rücken tut. Dass sie nicht wie wir auf die Knie geht zum Beten, dass sie nicht den Kopf senkt, dass sie nicht den Rücken zu einem Buckel macht, das kennt sie, das hat sie zur Genüge getan. Nein, sie richtet sich auf und sie preist Gott mit erhobenem Haupt. Diese Frau, sie wird durch Jesu Heilung zu einer aufgerichteten Anbeterin. Oh, wie sehr wünsche ich mir, dass wir einander nicht Lasten auflegen. Dass unser Alltag davon geprägt ist, Menschen Lasten zu nehmen. So manches Mal haben wir den Eindruck, vielleicht wir müssten Leute eher noch beugen, ihnen die Schwere bewusst machen, damit sie zu Gott kommen. Aber an dieser Stelle nimmt Jesus die Last, damit sie wirklich zu ihm kommen kann. Und ganz aufgerichtet mit ihm Augenkontakt haben kann. Auf Augenhöhe mit ihm sein kann. Wie sehr wünsche ich mir das auch für unseren Alltag, dass wir uns nicht Lasten auflegen, sondern dass wir sie uns nehmen, damit wir aufrecht vor Gott stehen können, um ihn anzubeten. Auch ich möchte ein, Achtung Wortspiel, ein aufrichtiger Beter sein. Ich wünsche mir, dass der Sabbat zu einer Befreiung wird, die in meinen Alltag hineinwirkt. Wie lange ist diese Frau in die Synagoge, in den Gottesdienst gekommen und vielleicht schon Teil des Inventars geworden? Da ist kein Pflaster, das vielleicht ihren inneren Schmerz zeigt, aber da ist ein krummer Buckel, da ist vielleicht ein Stock, mit dem sie sich behilft, das ist vielleicht ein Humpeln. Das ist eigentlich etwas Sichtbares, aber wie lange hat es gedauert? Wie viele von diesen 18 Jahren hat es gedauert, bis das gar nicht mehr sichtbar war? Für mich persönlich und für Menschen, denen ich diene, wünsche ich mir das. Im Rückblick lässt sich das schlecht wünschen, aber zumindest für das nach vorne. Ich wünsche mir, ein aufrichtiger, ein aufgerichteter Anbeter zu sein, in dem Sinne, dass ich Gott anschauen kann, ihm anblicken kann und ganz ruhigen Gewissens sagen kann, ja, ich möchte auch in die Augen derer sehen, mit denen ich arbeite, denen ich diene. Und so glaube ich, kennen Bibeltexte in der Regel keine Limitierung auf bestimmte Wochentage. So heißt es zum Beispiel im 1. Petrus 4 ab Vers 10, dient einander. Jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand rede, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. So sei es. Reden und dienen. Auch in diesem Vers und in diesen Versen geht es Hand in Hand. Dienst und Rede. Lehre und Heilung. Predigen und Heilen. Zurück zu unserer Geschichte, die ja noch nicht vorbei ist. Denn nun kommt der Synagogenvorsteher, der Gemeindeleiter, Gemeindeleiterin. Und der ist empört, heißt es hier im Vers 14, darüber, dass Jesus am Sabbat heilt. Wie paradox, oder? Jetzt habe ich eine ganze Predigt darauf hingearbeitet, dass doch der Sabbat eben ein Zeichen des Predigen, des Lehrens und der Heilung ist. Aber mindestens einer sieht das noch nicht so. Und er ergreift das Wort und spricht zu der Volksmenge: Es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll. An diesen kommt und lasst euch heilen und nicht am Sabbattag. Unser Leben als Christen, glaube ich, und da möchte ich eine Lanze brechen, unterteilt sich nicht in Alltag und Sabbat. Ich glaube, das ist fatal, diese Unterscheidung vorzunehmen. Der Sabbat, er unterbricht den Alltag. Aber er führt unseren Dienst fort. Der Sabbat unterbricht den Alltag, aber er führt unseren Dienst fort. So ganz Unrecht hat der Synagogenvorsteher natürlich nicht. Ein Tag hin oder her, könnten wir sagen, oder? Wäre doch egal gewesen. Ich meine, 18 Jahre, da zählt man gar keine Tage mehr. Vermutlich wäre es nicht ausschlaggebend gewesen. So urteilen wir zumindest als Gesunde und als Nicht-Betroffene. Und ja, ich glaube, dass Jesus ganz bewusst hier diese Heilung provoziert. Diese und andere Heilungen. Er appelliert damit nämlich auch an unser Herz. Wie lange schon kommst du zum Gottesdienst und gehst noch gebückt? Wie lange schon quälst du dich durch den Alltag ohne Sicht auf Besserung? Möglicherweise gestehen wir uns selbst nicht zu, geheilt werden zu dürfen. Vielleicht haben wir andere Gründe, warum wir es gar nicht mehr in Erwägung ziehen, geheilt zu werden. Aber Jesus, er sorgt mit seiner Heilung für die Sichtbarkeit der Frau. Wie lange schon ist sie gekommen zum Gottesdienst, ohne überhaupt aufzufallen, ohne dass jemand Notiz nimmt von ihrer Krankheit? Vielleicht gab es da auch so manche Theorie, Erklärung, warum sie gebückt geht, wer dafür verantwortlich ist. Vielleicht hat sie es selber verschuldet, Extremsport in ihrer frühen Kindheit betrieben oder sie es vielleicht sogar verdient. Und im Rückblick auf mein Leben frage ich mich das immer wieder, ob ich das Konzept der Gnade und ob wir das Konzept der Gnade als Gemeinde verstanden haben. Manchmal habe ich den Eindruck, dass es Menschen gibt, die die Gnade verdient haben. Und Menschen, die es nicht verdient haben. Finde den Fehler. Aber ich frage mich, ob nicht genau darin der Kern der Gnade besteht. Niemand hat diese Gnade verdient. Niemand hat sie verdient. Und kann sie sich auch nicht verdienen. Denn darin besteht Gnade. Gott löst ein Problem für mich, das ich selbst nicht lösen kann. Und so antwortet Jesus hier dem Synagogenvorsteher: Du Heuchler, löst nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe und führt ihr zu Tränke? Diese aber, eine Tochter Abrahams, die der Satan, siehe, schon 18 Jahre gebunden hielt, sollte sie nicht von dieser Bindung gelöst werden am Sabbat? Und als er das sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt und die ganze Menge freute sich über all die herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Jesus erscheut nicht die Konfrontation. Er spricht diesen Gemeindeleiter direkt an. Ochsen und Esel waren für die damaligen Verhältnisse Gegenstände des Alltags, ja, und waren auch am Sabbat durstig. Es leuchtet uns ein. Wir sollten unsere Routine, unseren Alltag, ja, auch unterbrechen, aber nicht daran sparen, einander zu versorgen und Sorge umeinander zu tragen. Und so sagt Jesus weiter in Vers 18: Wem ist das Reich Gottes gleich hier? Und womit soll ich es vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und in seinen Garten warf. Und es wuchs und wurde zu einem großen Baum und die Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen. Ich glaube, wenn Jesus hier vom Garten spricht, dann spricht er von unserem Alltag. Dann spricht er von dem Ort, wo wir uns aufhalten. Und ich wünsche mir so sehr, dass der Sabbat in diesen Alltag hineinstrahlt. Ich wünsche mir so sehr, dass wir als Gemeinde in diesen Alltag hineinstrahlen. Das ist mein Wunsch und mein Gebet und war es auch schon in den vergangenen Jahren, dass das, was wir hier besprechen, dass das, was hier an Lehre, an Inhalt passiert, dass es uns zur Heilung wird. Dass es nicht dabei stehen bleibt und dann beim Mittagstisch irgendwie abgefrühstückt ist. Ich wünsche mir, dass der Sabbat in den Alltag hineinstrahlt, dass auch die heutige Predigt uns daran erinnert, uns nicht nur erinnert, sondern uns auch ermutigt, ja eben in unserer Woche, in unserem Leben, Samen der Hoffnung zu streuen, Samen der Hoffnung, des Lebens und der Fürsorge zu pflanzen. Und so fasst das der Micha ganz gut zusammen. Ja? Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, was anderes als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Ich wünsche mir so sehr, dass das ein Vers ist, der über meinem Leben geschrieben ist. Heute kann ich es ja sagen, wenn ich mich tätowieren lassen würde, dann wäre es das. Aber ich sage auch, was einem auf dem Herzen steht, muss er nicht auf der Haut tragen. Und so wünsche ich uns, dass genau das auf unserem Herzen steht. Dass gar keine Notwendigkeit besteht, das irgendwo hinzuschreiben, äußerlich. Sondern dass das etwas ist, was von innen heraus wirkt. Und nicht nur in unserem Alltag, sondern auch an unserem Sabbat, an den Momenten, wo wir zusammenkommen, um zu hören, um zu reden. Aber ich wünsche mir so sehr, dass der Sabbat für dich und für mich auch ein Sabbat der Heilung ist. Wo wir nach links und nach rechts schauen, uns umsehen, um zu sehen, wo Menschen sind, die sichtbar oder auch unsichtbar Trost und Heilung brauchen. Sabbat ist Gottes Maßnahme. Heute gibt es keinen Appell. Heute gibt es nochmal eine Erinnerung. Sabbat ist Gottes Maßnahme, uns in seine Nähe zu bringen und uns zu heilen. Ich wünsche mir für dich und für mich, dass der Sabbat eben nicht nur einen Zweck erfüllt, zu kommen und zu sagen, ich halte das Gebot, ich kümmere mich, ich mach's ja. Sondern dass wir das als Ausgangspunkt, als Plattform nehmen, eben als Maßnahme, als Appointment, als Termin, als was auch immer, der reserviert ist dafür, uns in seine Nähe bringen zu lassen, damit wir Heilung erfahren. Und ich wünsche dir und mir, dass der Sabbat deinen Alltag unterbricht. Ja, dass zwischen diesen Blasen vielleicht ein ein Dazwischen entsteht, ein Zwischenraum, eine Abgrenzung zwischen dem Profanen und dem Heiligen, dem Alltäglichen und dem Besonderen. Aber ich wünsche uns, dass der Dienst sich fortsetzt und dass wir am Sabbat nicht Pause machen davon, einander zu dienen, einander zu heilen, einander Gutes zu tun. Das ist mein Gebet und mein Wunsch in diesen vergangenen 4 Jahren und auch in den kommenden 4 Jahren für euch. Amen. Ich lade euch ein, wenn ihr dem zustimmt, mit mir aufzustehen und noch ein Gebet zu sprechen. Herr Jesus, ich wünsche mir so sehr, dass von unserem Leben mehr bleiben als Worte. Ich wünsche mir so sehr, dass in meinem Leben mehr bleibt als Predigtlängenrekorde. Ich wünsche mir, dass über unserem Leben immer wieder auch dieser Aspekt des Dienstes und der Heilung steht. Dass wir einander sehen und wahrnehmen, uns einander diese Heilung zusprechen, die du schenken möchtest. Herr, vielleicht gehen wir an so manchen Stellen auch gebückt, damit es sichtbar wird für diejenigen, die drumherum stehen. Schenk uns die Augen für die Lasten des anderen. Schenk uns den Blick für die Verletzungen, für das Leid des anderen. Schenk uns aber nicht nur den Blick, sondern auch die Geste, den Schritt, den Trost, damit wir mindestens Wunden verbinden, aber sie im besten Fall auch beteiligt sein können an ihrer Heilung. Danke, dass du mit uns gehst, dass du ein Gott bist, der uns nicht nur am Sabbat begegnet, sondern der mit uns immer unterwegs ist, der an unserer Seite geht, uns vorausgeht, der uns hält. Und ich wünsche mir so sehr, dass diese Gemeinde ja auch zu einem Ort wird, ein Ort bleibt, an dem man einander sieht, einander hilft, einander ja, heilt und verbindet. Geh du uns nach, in unseren Alltag hinein, in unser Leben hinein und sei du an unserer Seite. Darum bitte ich dich in deinem Namen, Herr. Amen.